Zunge im Ohr. Der chaotisch und herrlich kontroverse Wohlfühl-Podcast mit Elena und Mathieu Carrière.
Gut. Und wie ist Paris? Hast du schon Corona?
Ja, Paris ist okay. Corona habe ich, glaube ich, nicht. Ich wasche mir regelmäßig die Hände. Ich habe kein Fieber. Ich huste noch ein bisschen, aber das ist wohl das Rauchen. Und wie ist es bei dir? Ja, die Frage war wahrscheinlich auch nicht ernst gemeint.
Das war keine ernst gemeinte Frage. Mir ist schon bewusst, dass du es nicht hast. Das liegt daran, dass ich manifestiert habe, dass du es nicht hast, weißt du?
Durch deine bloße Existenz oder wie?
Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es nicht habe. Wobei auch mit der Fashion Week und sowas alles, ich war ja letzte Woche bei dir, das war schon freaking scary. Also das hat mich schon auch super doll genervt irgendwie, die ganzen Menschen, und es wird die ganze Zeit darüber geredet und alle kommen aus Mailand und alle machen sich Sorgen, aber sind dann doch alle bei den Shows mit irgendwie 1000 Menschen in einer kleinen Halle. So, das verstehe ich immer nicht.
Naja, sie können es halt noch nicht ändern. Es dauert eine Weile, ehe man sein Verhalten ändert. Aber es haben schon Kunden abgesagt,
ja.
Und es ist alles Mögliche jetzt abgesagt.
Aber ist es das, weil ich habe irgendwie das Gefühl, das Virus an sich ist nicht wirklich so das Problem, sondern das, was es mit der Wirtschaft macht. Ich meine, selbst in meiner Branche merke ich das ja irgendwie, die Fashion-Industrie macht ein bisschen... Irgendwie benutzen das vielleicht auch so ein bisschen als Ausrede dafür, dass nicht so viel Geld einfach da ist. Aber Cannes wurde jetzt abgesagt. So, das hat richtig mein Herz gebrochen. Internationale Filmpremieren werden jetzt abgesagt. So, und ich denke mir halt, okay, das ist vielleicht wirtschaftlich jetzt nicht so das, weiß ich nicht, Gelbe vom Ei, aber es gibt einiges, was wirtschaftlich irgendwie gerade ein bisschen sich verlangsamt.
Naja, wir müssen uns verändern. How to change your mind. Die Welt, wie wir sie kennen bis jetzt, wird es bald nicht mehr geben. Gibt sie jetzt schon nicht mehr. Und wir müssen uns darauf einstellen. Natürlich sind die ökonomischen Folgen katastrophal, aber wir müssen eben mit weniger auskommen. Wir müssen lernen. Ja, man muss sich auch schützen vor den unnötigen Dingen. Vor allem schützen können wir uns ja schon ganz gut. Aber... Naja, es ist besorgniserregend und wir sollten aber ruhig bleiben und weiterhin unsere notwendigen Dinge tun und all das lassen, was zu viel ist oder unnötig.
Aber ist das so, dass die Leute, also jetzt über Wuhan ja, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass Leute weniger fliegen jetzt gerade, oder? So generally in Europa.
Ja, Flüge aus Italien sind schon reduziert, Flüge nach Italien auch. Und auch in anderen Ländern gibt es Verkehrsbeschränkungen,
ja.
Ziemlich massive sogar. Also das hat schon durchgeschlagen auf große Veranstaltungen. Über 1000 Leute dürfen sich nicht mehr versammeln.
Wie ihr sie kennt.
Ja, also wie wir diese Versammlungen bisher kennen. Ja. Man darf nicht mehr die ganze Nacht durchtanzen in irgendwelchen Clubs. Und das ist ja vielleicht auch ganz heilsam auf Dauer. Oder mittelfristig jedenfalls. Tja, aber es gibt natürlich viele Dinge, die uns noch bevorstehen.
Aber weißt du, was ich ganz interessant finde? Alle verschanzen sich, alle machen Hamsterkäufe, wo ich mir auch so denke, alright, einkaufen werden wird noch okay sein. Aber Karneval musste stattfinden.
Ja,
klar,
natürlich.
Kölner
Karneval,
wenn der nicht stattfindet, dann haben wir ein Problem.
Ja,
dann können dadurch haben sie sich angesteckt. Dadurch haben sich sie angesteckt in Köln. Warum?
Zehntausende, was weiß ich, volltrunken, knutschen sich gegenseitig die ganze Nacht. Das ist kein Wunder,
Gott.
Ja. Kein Wunder, dass es dann die Patienten Zero gibt, die das dann, ja, als steht in einem Nest und dann breitet es sich ganz schnell aus, innerhalb von Minuten oder Stunden. Tja, aber der Karneval ist ja nun eine Sache, auf die der Deutsche nicht verzichten kann.
Mm. Du weißt auch, wie das Virus, meintest du irgendwie gestern zu mir, als wir telefoniert haben, über andere Krankheitserreger bezüglich Malaria und Fledermäuse?
Der Corona-Krankheitserreger wird hauptsächlich durch Fledermäuse übertragen, aber auch durch andere Tiere, Schlangen oder Flughunde. Aber ja, auch, glaube ich, Ratten können es übertragen. Es ist halt so, dass es gibt, glaube ich, 600 verschiedene Fledermausarten und von denen hat jedes Tier etwa 600 verschiedene Krankheitserreger.
Und die haben das doch an die Tiere überbracht, also angesteckt, oder?
Auch auf Pflanzen übertragen oder auf Oberflächen. Aber die Fledermäuse selbst sind gegen diese Erreger immun. Wir können von denen viel lernen. Und ich glaube auch bei der Suche nach Impfstoffen und so weiter sind diese Gene in den Fledermäusen.
Ja, ich glaube Fledermäuse, es gibt so unglaublich viele Fledermäuse, habe ich irgendwo letztens nachgelesen.
Naja, es gibt sie überall und das sind tolle Tiere, die sich sehr gut um ihre Kinder kümmern.
Verrückt, richtig verrückt.
Fledermaus kann nur ein Kind kriegen pro Brut und die leben in großen Gemeinschaften. Das ist
Es ist aber auch ein bisschen eine Infodemie.
Ja, natürlich. Jeder hat jetzt was dazu zu sagen. Klar, das Internet explodiert. Aber davon sind natürlich 99% Spekulationen und Blödsinn. Ne? Das sind Fantasien. Man muss eben lernen, zwischen Informationen zu unterscheiden, die Sinn machen, und Informationen, die keinen Sinn machen. Und das wird immer schwieriger. Aber man sollte einfach das glauben, was wahrscheinlicher ist. Oder das glauben, dessen Gegenteil unwahrscheinlich ist. Also zum Beispiel, wenn dir ein Ziegelstein auf den Kopf fällt, dann sagt der eine, das hat Gott.
Ja, solange die Forscher sich austauschen, ist das ja super. Aber wenn dann plötzlich das Internet anfängt, sich auszutauschen, dann weißt du ganz genau, haben wir richtig Apokalypse-Gefühle.
Naja, das Internet hat auch seine Vorteile. Es geht heute viel schneller. Die wissenschaftlichen Forschungsergebnisse werden heute in Sekundenbruchteilen fast simultan auf der ganzen Welt geteilt. Und dadurch können Forscher in Alaska mit Forschern in Australien kommunizieren, in Russland, in Deutschland. Das ist schon toll, dass heutzutage auch dass die DNA dieses Virus ist ja innerhalb von zwei Wochen entschlüsselt worden.
Und deine Pflanzen, haben die irgendwie Schaden daran getroffen?
Ja, meine Pflanzen noch nicht, aber Pflanzen.
Also so wie du sie aufziehst, wie Kinder, da wäre ich mir nicht so sicher.
Ja, ich spiele ihnen Musik vor, Pflanzen lieben regelmäßige Pflege und guten Zuspruch und Mozart.
Hast du mir Mozart vorgespielt, als ich klein war?
Nee, leider nicht. Wahrscheinlich zu wenig. Aber ich habe dir vorgesungen, das hat auch nichts gebracht. Das im Gegenteil.
Ja, aber ich habe ja nicht gesungen.
Ja, doch, du hast eine sehr gute Stimme, zum Glück. Ein Drittel der Bevölkerung von Athen ist vor 4000 Jahren an einem unbekannten Virus gestorben. Die Geschichte der Epidemien ist unheimlich interessant. Also die ersten großen Epidemien, die auch registriert wurden, waren dann die im 14. Jahrhundert, die Pestepidemien, das war weltweit. Da sind 10, 15 Millionen Menschen dran gestorben. Im Dreißigjährigen Krieg an der Pest etwa ein Drittel der europäischen Bevölkerung. Das war dann im 15. Jahrhundert und 16. Und dann gab es Cholera-Epidemien, 5 oder 6 verschiedene, Typhus, Diphtherie, Kinderlähmung. Also Epidemien kommen in Wellen. Die können Jahre dauern oder Jahrzehnte. Manchmal dauern sie nur Monate. Da hat die Natur ihre Tricks im Ärmel, die sie ausspielt, gegen die wir nichts machen können.
Ja, und einfach auch vielleicht jetzt nicht zu viel Kraft und Energie da reinstecken, darüber nachzudenken und sich Sorgen zu machen, weil, wie wir wissen, ziehen wir es sonst an. Und das braucht man nicht.
Ja, genau. Das heißt, ich schütze mich vor dem, was ich mir wünsche oder was ich befürchte. Also die Fantasien und die Panik machen es nicht besser. Im Gegenteil, sie schwächen unser Immunsystem. Wir müssen einfach lernen, unser Verhalten zu ändern und das zu akzeptieren, was kommt. Natürlich sind wir heute auch schon besser gerüstet als vor vielen Jahren. Also wir wussten früher, vor 100 Jahren noch nicht, was ein Virus ist.
Oh ja, das war auch so witzig in Paris, muss ich sagen. In Paris küsst man sich ja immer links, rechts, immer, 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 immer. Und das hat mich irgendwann angefangen, ging halt das los. Es war irgendwie jetzt während der Fashion Week Ende Januar ging es ja los, dass zwar jeder wusste schon von Corona, aber es war noch nicht so allgegenwärtig und es war noch nicht so eine Panik ausgelöst worden, weil es halt in Europa noch nicht war. Und wir alle haben uns diese Memes angeguckt und auf Facebook und auf Instagram und keine Ahnung, alle haben drüber gelacht, was gerade in China passiert. Und es war so, ja, okay, eigene Dummheit. Und plötzlich kam es nach Europa und alle waren so, okay, dann die ganzen Mailänder, die ganzen Blogger, die ganzen Fashion-Leute, die ja gefühlt wirklich jeder ist Italiener in der Fashion-Branche. Das ist so scary, ich höre überall Italienisch. Und dann wird sich halt die ganze Zeit links, rechts geküsst, aber jeder redet über Corona und ich fand das irgendwie so mega weird und abwegig. Und irgendwann habe ich einfach aufgehört, mich bei Leuten vorzustellen, einfach links, rechts. Ich habe dann einfach noch von Weitem meine Hand gehoben, so, hallo. Hi, moin, na, bonjour, enchanté to meet you, how are you? Und das war auch richtig verwirrend, aber ich dachte mir so, nein, ich werde auf jeden Fall nicht nur der Form halber mich hier in irgendeine Gefahr bringen und vor allem dich in die Gefahr bringen, weil ich habe auch meinetwegen echt, ehrlich gesagt, gar keine Angst, eine Grippe wie die solche wird ein 23-jähriges, gesundes, fittes, ohne Vorerkrankungen bestehendes Mädchen nicht oder in die Söckel hauen, aber ich wollte dich halt auch dann nicht damit belasten, wenn ich so viele Leute jeden Tag sehe und dann zu dir nach Hause komme und dich dann umarme. Ich hoffe, du hast gemerkt, dass es lag an der Angst.
Ach so, deswegen hast du genau. Dich in deinem Zimmer eingeschlossen, wenn du hier warst und deswegen hast du mal die Tür zum Badezimmer zugemacht und hast sogar niemanden in die Küche gelassen, wenn du gekocht hast. Ja. Nein, das hast du. Machst du toll. Die Frage ist nur, ja, darf man jetzt denn seinen Partner noch küssen oder... Darf man Menschen, die einem nahestehen, noch berühren? Natürlich darf man es auch nicht übertreiben, aber ja, man soll vielleicht mit Ganzkörperkondom gemeinsam in die Badewanne steigen.
Also ja, und das ist halt fast unmöglich. Also im Internet ist das fast unmöglich. Kannst du mir recht geben? Guck dir mal an, was da im Internet die ganze Zeit losgetreten wird.
Naja, klar, das meiste ist Quatsch. Und es ist ganz normal, dass die Leute jetzt immer... Wenn irgendwas passiert, ist es so, als ob man in einem heißen Brei immer noch mit einem Quirl rummacht. Dann wird es noch wilder. Aber mich stört das Internet wenig. Man muss.
Ja, aber das weißt du, weil du vielleicht auch schon Erfahrung in der Hinsicht hast und dich schon belesen hast und du auch ja noch in einer Zeit gelebt hast, wo es einfach kein Internet gab, um Informationen sich zu holen. Stell dir mal vor, jeder, der, weiß ich nicht, unter 25 ist, kennt das ja gar nicht mehr so richtig. Und es wird jedem geglaubt. Jedem wird Glauben geschenkt, prinzipiell. Jedem.
Ja, aber nicht allem. Aber das ist schon richtig, was du sagst. Also zum Beispiel in Südkorea, wo wahnsinnig viele Infektionen sind, also fast 10% von China, über 8000, glaube ich, sind 80% der Leute, die infiziert sind, haben Kontakt mit einer Sekte, die Jesuskirche. Und ja, die glauben vielleicht, dass sie bestraft werden, wenn sie sich infizieren. Aber warum sollten sie dann auch noch andere infizieren? Also Glaube ist...
Oder dass er sie bestraft.
Ja, genau, das eben. Aber man muss immer das glauben, was wahrscheinlicher ist. Kriegen wir den Virus, weil uns Jesus bestraft, oder kriegen wir den Virus, weil...
Weil sie nicht an Jesus glauben.
Ja, weil uns eine Fledermaus gebissen hat, ja. Also das mit dem Glauben führt uns immer in die Irre. Wir fühlen uns zwar besser dabei, aber wir landen dann, ja... in irgendeiner Ecke mit einem Virus im Körper. Naja, und außerdem ist der Glaube ja auch etwas, was noch niemanden geheilt hat.
Hm.
Das Heilen, Heilung ist der beste Arzt. Und wie man geheilt wird, ja, das soll man eben mehr den Ärzten vertrauen und den wissenschaftlichen Erkenntnissen als irgendwelchen Fantasien.
Ja. Ja, das kommt halt auf die Perspektive an. Aber ja, ich verstehe natürlich tendenziell das Prinzip. Das ist eine gute Methode. Und apropos hier, jetzt kommen wir zum Buchtipp, weil wir ja super intellektuell alle sind. Ich habe mir jetzt gerade 3 Bücher bestellt, weil Mathieu das eben so kurz angesprochen hat. Überleite ich einfach mal ganz kurz. Ich habe mir jetzt, lese gerade das Buch How to Change Your Mind von Michael Pollan. Jeder, der Harari kennt, weiß, dass, also kann auch dem vertrauen, dass das ein gutes Buch ist, weil Harari sagt über das Buch, it reminds us that the mind is the greatest mystery in the universe. Und ich finde es einfach sehr, sehr spannend, diesen Great Mystery ein bisschen zu erforschen. Dann habe ich mir jetzt wegen meiner Freundin Sophia The Magic of Thinking Big geholt von David Schwartz. Bin ich auf jeden Fall sehr, sehr interessiert dran. Und den New York Times Bestseller Lynch Pin, Are You Indispensable? Von Seth Godin. Ja, das jetzt einmal mal nur so kurz als sexy Übergang zu unserem Thema der Woche.
Bücher? Oder?
Ich habe ein Meme gesehen, Mathieu. Ich habe ein witziges Meme auf Facebook gesehen.
Was ist bitte ein Meme? Was ist ein Meme?
Also, ja, das ist sowas wie... Oh, nein, okay, ich kann jetzt Mathieu kein Meme erklären. Ich muss ihm das einfach später zeigen.
Ja.
Ich habe ein Foto, also ein Post gesehen auf Instagram, wo eine Zeichnung war, in der sich 2 Menschen küssen. Darunter stand Romance in 220. Und dann die beiden küssen sich mit Maske. So, das fand ich ganz lustig. Und das ist jetzt mein wundervoller Übergang zum Thema, das wir, ja, das ich schon vorher angedeutet Beziehung. Hatte, und zwar Thema Beziehungen.
Und da hattest du ja eine ganze Menge Feedback bekommen, nicht? Also,
ja.
Da hattest du eine ganze Liste mit sehr guten Fragen bekommen, und da könnten wir jetzt ja mal drauf reagieren.
Und wie regelst du das in deiner Beziehung, diese Frage?
In meiner Beziehung, keine Ahnung. In meiner Beziehung, jede. Ja, es gibt viele Fragen in der Beziehung.
Super!
Aber das ist ja das Schöne an einer guten Beziehung. Nein, das ist eben. Ja, ich kuschle noch mit meiner Partnerin mit den Füßen, wenn wir zusammen im Bett liegen, ja. Und das ist auch sehr schön, und das ist auch relativ harmlos und ungefährlich, was den Virus betrifft. Aber ansonsten, hat natürlich das Thema Beziehung wenig mit dem Thema Virus zu tun.
Oder sie sind so unterschiedlich, dass sie gar nicht erst den Krankheitserreger vom anderen annehmen könnten.
Ja, natürlich, die Immunsysteme sind verschieden. Klar, du hast vollkommen recht. Je schwächer das Immunsystem durch Streit oder durch Stress, desto...
Ja, wir hatten ja Hörerfragen, ganz, ganz, ganz viele bekommen. Vielen, vielen Dank nochmal für all die sehr, sehr schlauen auch und irgendwie schönen Fragen. Ich habe mich ein bisschen gefühlt, als ich die gelesen habe, wie diese Magazine, weißt du, wie hießen die, wo man irgendwie so Beziehungsberatung irgendwie hatte. Keine Ahnung, einige der Fragen waren, was soll man machen, wenn man merkt, der Partner geht einem fremd? Das sind dann so Sachen, die würde ich jetzt nicht unbedingt beantworten, weil ich glaube, das liegt auf der Hand. Aber ich fand's süß, weil ich dachte mir so, wow, wir sind so richtig die Ratgeber diesmal.
Ja, was machst du denn, wenn dein Partner dich verlässt?
Ja, das war auch eine der Fragen. Wir stellen uns jetzt gegenseitig einfach mal diese Fragen. Die davor.
Ja, bitteschön.
Also wegen Ähneln und Nicht-Ähneln.
Ich
muss sagen, ich habe die meiste Zeit meines Lebens mit, sag ich jetzt mal, Partnern oder Männern verbracht, die mir nicht geähnelt haben, also die sehr, sehr anders waren wie ich. Das lag aber, glaube ich, auch daran, dass ich zwischen 15 und 20 so dieses extreme Kümmererbedürfnis hatte, was ich immer noch ein bisschen habe, aber ich habe es langsam geschafft, mich davon so ein bisschen auch zu lösen und deswegen auch eher immer, ja, sag ich jetzt mal, so Lost Boys in meinem Leben.
Du wolltest sie retten.
Immer.
Ja, ja.
Und deswegen kann ich es eigentlich gar nicht so richtig beurteilen, wobei ich finde ja immer, Gegensätze ziehen sich an. Und genau. wenn man gleich ist oder wenn man sich sehr, sehr ähnelt oder wenn man nur dieselben Interessen hat, dann bringt man sich ja gegenseitig auch nicht weiter. Natürlich ist Streiten oder Diskutieren erstmal keine angenehme Vorstellung in einer Beziehung, aber es kann einen viel, viel weiterbringen, als wenn man jahrelang nebeneinander dieselben Dinge tut und sich gegenseitig nicht inspiriert und irgendwo auch andere Brain Cells mal aktiviert beim anderen.
Sind wir auf derselben Wellenlänge. Also ich glaube auch, Streit zum Beispiel ist gut fürs Immunsystem.
Stimmt.
Und ich glaube auch, dass
ich war auch mal mit einem, ich war auch mal mit einem eineigen Zwilling zusammen.
Ach so, ja, die Frage ist natürlich,
wie nicht wie ich, aber wie sein Zwilling. Natürlich.
Klar, natürlich.
Kurz vergessen.
War das? Ja, ja. Nein, natürlich. Menschen, die sich sehr ähnlich sind, haben sich wahrscheinlich nicht mehr viel zu sagen. Mhm. Die können sich auch nicht weiterentwickeln miteinander.
Ja.
Also Leute, die verschieden sind, Partnerschaften, in denen jeder sehr unterschiedlich ist, die haben ein größeres Radar. Die können einfach mehr miteinander machen. Da kann man neue Dinge entdecken, da kann man mehr lernen und man hat auch mehr Spaß dabei,
finde ich.
Immer im selben Rhythmus mit dem anderen zu sein, ist auf die Dauer langweilig. Aber grundsätzlich hatte auch ich in meinem Leben Frauen.
Ja, guter Moment, um dich mal zu fragen, Mathieu, wann hattest du denn deine erste intime Erfahrung? Wie war die denn so? Erzähl doch mal.
Meine erste intime Erfahrung war, als ich 5 war,
Ich glaube, es ist mittlerweile verjährt. Ich glaube, du darfst es erzählen.
Also, da habe ich in die Hose gemacht.
Ach, nicht meinst, sie, eine sexuelle intime Erfahrung.
Ja, gut, also, meine erste, ja, wollen wir sagen, tiefe sexuelle Erfahrung war, als ich 16 war, da drehte ich ein. Na gut, also ich war in Jugoslawien, damals hieß das Jugoslawien, wir drehten einen Film über diesen Kinderkreuzzug, von dem ich schon erzählt habe. Und da habe ich mich verliebt in die Mutter eines der meiner Kollegen, Kinderkollegen, und die hieß Lydia. Und es war klar, dass wir also eines Abends in ihr Zimmer gehen würden und dass wir da...
Meinst du, in dem Film war es deutlich oder in dem Moment?
Es war für uns als Menschen nicht in unseren Rollen deutlich. Und wir waren dann in ihrem Zimmer, sie war schon im Bett, das Licht war aus und ich zog mich dann aus und war aufgeregt und begeistert vor der Idee, dass ich jetzt gleich zum ersten Mal in meinem Leben mit einer Frau Sex haben würde. Und ich... drehte mich also zu ihr und in dem Augenblick schrie es fürchterlich, als ob ein Schwein abgeschlachtet wurde. Also alles zog sich in mir zusammen und wir machten das Licht an und da saßen zwei Affen in einem Käfig, das waren die Meeraffen, die Kinder nach Jerusalem führen sollten, um die sich Lydia gekümmert hatte. Sie hat aber vergessen, mir das zu sagen. Und als diese Affen jetzt den Geruch des bevorstehenden Sexes rochen, waren sie eifersüchtig und haben gebrüllt. Und dann haben sich 20 Leute vor dem Zimmer... Nein, auch nichts. Und dann standen 20 Leute vor der Tür, haben angeklopft und fragten, wer ist denn hier umgebracht worden? Dann hat Lydia die Tür aufgemacht und dann haben wir...
Nee, also das ist noch nicht verjährt, weißt du. Ich erzähle das dann auch erst so wie du in, lass mich rechnen, 45 Jahren. Das finde ich gut, das finde ich passend. Aber ich kann sagen, dass ich auf jeden Fall mein erstes Mal mit jemandem hatte, den ich geliebt habe, mit dem ich zusammen war. Nicht, dass ich das Gegenteil irgendwo verurteilen würde. Ich finde, je nachdem, wie man sich in der Situation am wohlsten fühlt, ist das alles akzeptabel.
Ja, ich meine... Hast du da schon geliebt, als du so jung warst, oder warst du verliebt? Aber natürlich, man sollte mit niemandem Sex haben, den man nicht auch ein bisschen liebt.
Für Männer eher. Ich habe mal, ja.
Naja, für beide. Also.
Ja, das war auch eine der Fragen. Beziehung auch ohne Sex oder beziehungsweise Sex auch ohne Beziehung. Ich finde, eine Beziehung ohne Sex geht auf jeden Fall auch. Ich bin, glaube ich, eine der Personen in meinem Alter, die am dollsten befürworten, dass Sex nicht das Wichtigste in einer Beziehung ist. Das liegt vielleicht einerseits daran, dass ich eine Frau bin. Ist einfach leider so. Es hört sich ein bisschen an wie ein Vorurteil, aber ich habe mal den tollen Satz von einem Mann, muss man sagen, von einem spirituellen Masseur-Mann gehört, dass Männer haben Sex, um zu entspannen. Frauen haben Sex, wenn sie entspannt sind. Und ich finde, das ist ein ganz bezeichnender, auch sehr klarer Satz, der eigentlich gar keine Fragen so richtig offen lässt, weil es stimmt schon. Wir Frauen nehmen wortwörtlich Energie auf beim Koitus.
Ja, dein Masseur hat vollkommen recht. Ich würde das noch pointierter sagen. Ich würde sagen, postcoitum omne animal triste. Nach dem Sex ist jeder Mann traurig. Jeder Mann ist erschöpft nach dem Sex.
Weil wir wandeln die Energie vom Mann in uns um. Also natürlich auch vom Prinzip her des Kindes her, aber auch rein in positive Energie umwandeln. Und deswegen, wie gesagt, also ich finde nicht, dass Sex unglaublich ausschlaggebend ist in einer Beziehung. Es hat immer sehr viel damit zu tun, mit wem man zusammen ist, sowieso. Und Sex ohne Beziehung, ja gut, ne? Da wären wir halt beim klassischen One-Night-Stand vielleicht oder bei der offenen Beziehung. Ich finde, also mir hat One-Night-Stand noch nie was gegeben. Ich verstehe dieses Prinzip nicht. Für mich ist das ein absolutes Nicht-Muss, weil ich einfach nichts daraus ziehe. Aber das ist natürlich auch nur meine ganz persönliche Einstellung.
Ja, du, ich mag auch keine One-Night-Stands gut. Wenn ich in der Krise war oder wenn ich verlassen wurde, dann hatte ich Phasen, wo ich dann rumgevögelt habe und One-Night-Stands hatte, aber man braucht es nicht und ich finde, Sex ohne Beziehung ist unnötig und auf der anderen Seite, Beziehungen ohne Sex sind natürlich möglich.
Rebound, der klassische Rebound.
Was meinst du mit Rebound? Also das heißt, das meinst du, dass Frauen nach dem Sex anfangen zu tanzen, weil sie die ganze Energie dem Mann geklaut haben? Ja, das ist der Unterschied zwischen Mann und Frau und das ist auch gut so. Die Männer sind halt schwach und die Männer sind verwundbar während des Sexes. Die müssen das dann kompensieren mit Kriegen und mit Gewalt.
Ja, okay, du hast recht. Ich habe das gar nicht ausgeführt, was ich meinte. Ich meinte natürlich die Häufigkeit. Also natürlich ist, dass der Sex qualitativ irgendwie gut und entertaining und auch spaßig und liebevoll irgendwie miteinander und wie du schon sagst, kommunikativ ist extrem wichtig. Aber ich meinte eher so die Häufigkeit und auch rein vom Prinzip her, wenn ich jetzt keine Beziehung habe, kann ich auch monatelang, eventuell sogar jahrelang ohne Sex auskommen. Das ist kein Problem.
Im Gegensatz zu Männern, die nach den Statistiken alle 60 Sekunden an Sex denken. Jedenfalls die Mehrzahl. Frauen sind halt nicht so abhängig von ihrem Trieb wie die Männer.
Weiß ich nicht.
Ja, ich weiß es auch nicht genau. Also ich selbst bin ja auch mehr Frau als Mann. Also ich glaube, in der Hinsicht sind wir uns ziemlich einig. Und stell mal die nächste Frage, da waren sehr viele gute Fragen. Denn ich finde es sehr gut, wenn man...
Ihr armen Männer!
Oh. Ja, wir sind halt ein Luxus der Evolution und man braucht uns eigentlich nicht. Aber das habe ich ja schon oft gesagt. Ihr seid wirklich das, was die Welt zusammenhält. Ihr Frauen.
Ihr hört, der Feminismus schwingt immer etwas mit in diesem Podcast, finde ich aber gar nicht mal so schlecht. Okay, ich stelle dir noch eine Frage von unseren Hörern. Oh, ich liebe das zu sagen. okay, Monogamie. Warum ist Monogamie momentan so ungefragt, hat jemand gefragt.
Ist sie das?
Erstmal würde ich dich beantworten lassen, wie siehst du das Thema Monogamie?
Ja, ich finde Monogamie sehr gut. Ich selbst bin monogam. Ich war vielleicht mal seriell monogam. Das heißt, zwischen meinen festen Beziehungen hatte ich andere. Ich würde es nicht mal als Beziehung bezeichnen. Ich finde Monogamie grundsätzlich besser als Polygamie oder Polyandrie. Und Sex wird im Ganzen überbewertet, was Beziehungen betrifft. Natürlich kannst du nicht Sex haben mit einer Person, die du nicht magst. Das ist klar. Oder die irgendwie Gewalt anwendet.
Das, echt nicht?
Nein, das ist halt tabu. Und aber so ansonsten ist Monogamie eine, ja, Monogamie hört sich schon wieder so an wie Kommunismus oder Kapitalismus. Natürlich gibt es immer Ausnahmen und jede Beziehung ist anders, aber das Wichtigste in der Beziehung ist die Offenheit. Man soll, Grundvoraussetzung für eine Beziehung ist Vertrauen. Und
das hört sich sehr langweilig an, so als Begriff.
Naja, ist aber nicht unwichtig. Also, ich habe zudem eine ganz klare Meinung.
Okay, und warum meinst du, ist das momentan, ändert sich das wieder? Also anscheinend ist es ja irgendwie jetzt ungefragter.
Ja, woher weißt du das? Kommt es, ist es nicht mehr
Mode? Das ist
Mode?
Eine Frage von einer Hörerin.
Ja, gut. Also dann sollte sie mal von ihren eigenen Erfahrungen berichten. Und man braucht sich aber nicht nach dem zu richten, was gefragt ist oder ungefragt. Beziehungen sind ein Abenteuer und sind die wichtigsten Abenteuer in unserem Leben. Also es ist wichtiger, eine gute Beziehung zu haben, als einen hohen Berg zu besteigen. Und es ist nicht einfach, aber es ist das, was uns ausmacht. Beziehungen, wir bestehen nur aus unseren Beziehungen, meiner Ansicht nach. Und dazu gehört alles Leid und alle Freude, die es in unserem Leben gibt. Und deshalb ist die Frage, wie man Beziehungen führt, was mit Beziehungen passiert, auch die essentielle Frage, die wir uns stellen sollten und müssen.
Also würdest du auch eher sagen, es ist eine Generationsfrage?
Vielleicht,
oder vom
vielleicht.
Alter.
Ja, ich meine, früher, was weiß ich, vor 100 Jahren.
Findest du?
Gab es ein ganz klares Modell für eine Beziehung?
Ja, das ist eine der Fragen, aber ich würde diese ehrlich gesagt nicht bestätigen unbedingt.
Naja, früher sollte man heiraten, Familie gründen, Kinder machen, Enkelkinder bekommen. So, heute ist das anders. Heute sind wir in einer Gesellschaft, wo die Partner auch getrennt sind voneinander, in verschiedenen Städten leben, verschiedene Arbeitsplätze haben, hin und her müssen, wo beide Geschlechter arbeiten und nicht nur die Frau zu Hause sitzt.
Und demnach kann man auch bessere Beziehungen führen, glaube ich.
Ja, sie sind heute dynamischer und sie rücken mehr ins Zentrum des Interesses, weil früher waren Beziehungen programmiert, wenn man so will.
Ja,
und die aus.
Das glaube ich nämlich auch. Ich habe auch das Gefühl, dass, was so viele Leute immer noch nicht, obwohl es ja schon seit, nicht erst meiner Generation, schon seit hunderten Generationen gefühlt klar gemacht wird, solange du nicht mit dir selber klarkommst und dich nicht selber bis zum gewissen Grad akzeptieren kannst, kannst du auch keine Liebe weitergeben, weil Liebe ist etwas, das haben wir in uns, das ist als allererstes, ist es in uns und es ist nicht in uns, sag ich mal, verloren, wenn wir es nicht fühlen und wir müssten es uns woanders holen, sondern es ist immer in uns drin. Wir entscheiden uns halt, ob wir es fühlen oder nicht. Und in dem Moment, wo du dich dazu entscheidest, die Liebe mit dir selbst oder in dir selbst nicht zu fühlen, finde ich es extrem falsch und schwierig, wenn du zu einer anderen Person gehst und erwartest, dass sie dir diese Liebe gibt.
Naja, man kann sich nicht dafür entscheiden, Liebe zu fühlen oder nicht zu fühlen. Und außerdem...
Naja, das ist ja wohl eins der naheliegendsten Themen, oder?
Ja, natürlich, Liebe ist überall, aber nicht alle Leute sind liebesfähig.
Doch, das ist, ich widerspreche dir.
Nein, ich glaube, dass es sehr, sehr viele Menschen gibt, die, wenn sie in ihren frühkindlichen Jahren...
Nein, dann weißt du nicht, wie du es nach außen trägst, aber jeder hat Liebe in sich. Wie gesagt, es hat halt was mit Entscheidungen, Traumata, Gewöhnung zu tun, ob man diese auch zulässt oder nicht. Jeder hat Liebe in sich, jeder.
Jeder hat das Potenzial zur Liebe in sich. Aber wenn du als Kleinkind oder keine Bindungen eingegangen bist, positiv besetzte Bindungen, dann hast du es im Leben schwerer damit, Liebesgefühle oder positive Liebesgefühle zuzulassen. Ein Kind, was lernt ja schon, andere Menschen zu lieben, wenn es nur die Herzgeräusche der Eltern hört oder die Stimmen der Eltern hört im Mutterleib. Und wenn sie dann geboren werden und wenn sie nicht positiv versorgt werden, wenn ihnen keine Zuneigung entgegengebracht wird, dann können sie das selbst bei sich nicht entwickeln und auch nicht weitergeben. Es gibt sehr, sehr viele Menschen, denen das so geht, die eben Bindungsstörungen aus frühen Kinderjahren ein Leben lang mit sich rumtragen. Also Liebe ist ein wunderschönes...
Ja, natürlich, aber Liebe an sich ist ja trotzdem immer ein Begriff und ist ja immer irgendwo da. Das hat halt, dann sind das schwerst traumatisierte Menschen, die irgendwo vielleicht wieder den Zugang zu Liebe erstmal finden müssen. Ich sag nicht, dass jeder total offen immer für Liebe ist, aber jeder hat sie in sich und jeder kann sie potenziell fühlen.
Die beiden Bedingungen, die uns liebesfähig machen, sind Spiegelung und Resonanz. Jemand, der keine Spiegelneuronen hat, kann nicht empfinden, was der andere Mensch empfindet. Der hat keine Empathie und deswegen kann er auch keine Empathie für sich selbst empfinden. Und Resonanz ist das, was uns schwingungsfähig macht. Denn nur im Austausch mit anderen Menschen können wir verstehen, was Gefühle sind. Wenn du ein Kind in ein Zimmer sperrst, dann weiß es nicht, was Gefühle sind, wenn es keinen Dialog hat mit der Außenwelt. Dann kennt es nur Angst und dann kann es sogar dazu führen, dass das Kind später Angst als für Liebe hält. Also das ist, zu sagen, Liebe ist angeboren, das halte ich für ein bisschen zu vorschnell. Und wenn Menschen, natürlich kann man lernen, was Liebe ist. Eine Beziehung besteht aus Lernen. Liebe ist Arbeit. An der Liebe oder für die Liebe muss man auch arbeiten, aneinander und miteinander.
Und das ist aber was anderes. Das heißt nicht, dass diese Menschen keine Liebe empfinden können. Ich bin total bei dir. Ich glaube nur, das ist so ein grundsätzliches Ding. Du bist der Meinung, dass Beziehungen wichtiger sind als Liebe. Da bin ich halt extrem anderer Meinung.
Naja, die schließen einander ja nicht aus. Es gibt starke Beziehungen, wo wenig Liebe da ist, aber Zuneigung oder Sympathie sind schon Grundbedingungen für Beziehungen. Es gibt natürlich auch Arbeitsbeziehungen und hierarchische Beziehungen, aber Beziehungen, wie wir sie verstehen, als Partnerschaften, brauchen einen gemeinsamen positiven Nährboden oder brauchen gewisse Grundvoraussetzungen, nämlich Vertrauen, Sorge und Sympathie. Aber man darf...
Weil sie nicht wollen, ja.
Wer das nicht will. Ach so, ja. Viele Leute wollen auch nicht lieben oder Gefühle empfinden, weil sie Angst vor ihnen haben oder weil sie unsicher sind. Aber
Ja, das ist ja tatsächlich meistens so, ne? Viele Leute wehren sich ja auch ein bisschen gegen dieses Prinzip, oh, ich suche mir jemanden wie meine Eltern, aber es ist ein ganz klassischer Faktor. Es ist total sinnvoll und es macht ja auch total Sinn, dass sich jemand einfach nur, wie du eben gerade schon meintest, Spiegelung. Es geht im Leben alles um Spiegelung. Du spiegelst dich wieder in der anderen Person. Und wenn du in deinem Leben, vor allem in deiner Kindheit, halt viel erlebt hast, von deinen Eltern aus, dann spiegelst du das in einem Partner wieder. Und selbst wenn du dir nicht einen Partner suchst, der so ähnlich ist, dann wirst du ihn eventuell irgendwann dazu formen, so zu sein, wie du es erlebt hast im Elternhaus. Und das kann man natürlich, entweder man erkennt das früh, weil ich glaube auch, eine toxische Beziehung hat viel damit zu tun, dass man diese Muster nicht erkennt. Also, dass man gefangen ist in einer Beziehung, wo man zwar unglücklich ist, aber nicht das Gefühl hat, dass man irgendwas machen kann. Das liegt dann nicht daran, dass man wirklich wehrlos oder hilflos ist, sondern dass man gar nicht erst erkennt, warum man diese Beziehung natürlich zuerst eingegangen ist oder warum sie sich halt so entwickelt hat. Weil ich schätze mal, und ich kenne es selber in den meisten toxischen Beziehungen, am Anfang glaubt man ja schon, dass es halt was Tolles ist und man fühlt sich irgendwie getragen und verstanden und geliebt und irgendwann verändert es sich halt. Entweder der Partner verändert sich oder die Dynamiken verändern sich. Und also ich finde es auch spannend, die Frage, wie erkennt man eine toxische Beziehung?
Naja, toxische Beziehung ist wie eine Droge. Also funktioniert wie eine Droge. Man nimmt sie weiter, obwohl man sie nicht mehr braucht, obwohl sie einen vergiftet. Toxische Beziehungen sind halt Abhängigkeitsbeziehungen, wo jeder vom anderen abhängig ist oder der eine von dem anderen und wo man sich gegenseitig schadet und wehtut und trotzdem nicht weg kann. Wo man sich gegeneinander in ein...
Du meinst Aufregung.
Ja, natürlich, die toxische Beziehung ist aufregend, weil sie ständig...
Ja, aber Erregung hat ja immer was mit Sexuellem zu tun. Kann auch, ich würde sagen angeregt. Ja, angeregt.
Ja, kann auch anregend und immer aufregend sein, weil eben das Gift immer mitmischt. Das Gift in der Beziehung, das Toxische, macht es, reizt die Nerven dauernd, ununterbrochen. Und das führt zu schweren Schäden und da muss man raus.
Oder dass man sich vor allem selbst verliert,
ja,
in der Beziehung.
Man verliert sich und man verliert seine anderen Beziehungen und man isoliert sich und man denkt an nichts anderes und man ist besessen, man ist vergiftet.
Ja, und ich glaube aber auch die Abhängigkeit von dem...
Ja, von dem toxischen Partner, ja. Die Abhängigkeit... Weil sie ohne einander nicht mehr können, weil eben ihre Wahrnehmung reduziert ist auf dieses, ja, auf dieses Gift.
Jemanden von außen.
Ja, sie können sich von selbst, auch sich selbst nicht mehr von außen sehen. Sie brauchen eben ja Hilfe. Aber meistens tun sie das nicht. Wenn du einem Junkie sagst, hör auf zu spritzen, dann sagt er, ja, aber spritzt weiter. Man kann da sehr, sehr wenig tun. Man kann nur warten, bis einer von den beiden tatsächlich den Mut hat.
Weil dann natürlich die Abhängigkeit, die auch bei der Droge ist, entsteht. Und dann kommen wir zum Thema Abhängigkeit. Ich glaube nämlich, obwohl es super, super schön ist, in einer Symbiose zu sein, gerade am Anfang einer Beziehung und irgendwie immer mit dem anderen so mitzugleiten und vom Ding her fühlst du, was der andere fühlt und du gehst hin, wo der andere hingeht, das habe ich am Anfang jeder meiner Beziehungen so gehabt. Ich war immer direkt in einer Symbiose, weil ich diese Nähe und auch so diese, ja, fast Abhängigkeit, auch dass die Menschen oder der Partner von mir abhängig ist, das wollte ich auch so, das hat mir extrem gefallen, ja. Aber diese Abhängigkeit, und das habe ich dann auch irgendwann verstanden, als ich das Wort Symbiose an sich mal recherchiert habe, das sind ja, vielleicht kannst du es besser erklären, eine Symbiose ist zwischen einem Fisch, einem Wirtfisch und einem Parasitenfisch, der sich an den großen Wirt ranhängt. Und dann sind diese beiden in einer Symbiose.
Ja, das ist ein gutes Beispiel.
Oder?
Es gibt aber ganz viele Beispiele. Bei menschlichen Symbiosen ist es halt so, dass die Unterschiede zwischen den beiden verschwinden. dass man auch die eigenen Grenzen nicht mehr erkennen kann, obwohl man diese Symbiose besteht aus zwei ganz unterschiedlichen Organismen, die nichts anderes miteinander gemeinsam haben als die Gemeinsamkeit. In einer Symbiose kann man sich auch nicht entwickeln, man kann sich nicht entfalten, man kann eigentlich keinen Dialog führen, weil man ja vermischt ist mit dem anderen und mit ihm eine künstliche Einheit bildet. Aber Symbiosen sind auch haben auch einen toxischen Anteil. Und es ist sehr schwer, sich aus einer Symbiose zu lösen. Das kann man nur, indem man sich befreit. Und für Freiheit muss man kämpfen.
Ich habe letztens überlegt, ich finde, dass das Schlimmste, was in einer Beziehung passieren kann, weil es gibt ja so viele Faktoren, gerade so, wenn man überlegt, passt das noch mit dem Partner? Ist das gerade noch das, was ich möchte? Ist es auch das, was mir gut tut? Und dann gibt es viele Faktoren, zumindest in meiner Erfahrung, wo man sich überlegt, okay, das hat mir jetzt gerade nicht gefallen, aber das und das würde ich vermissen, aber das und das hat mir trotzdem nicht gut gefallen. Ich finde, was ich letztens überlegt habe, das Schlimmste, was dir passieren kann in einer Beziehung, ist, dass du selber in deiner Eigenentwicklung stagnierst. Mhm. Das heißt, dass egal wie unterschiedlich man ist oder vielleicht auch wie oft man streitet oder vielleicht auch selbst wenn man wenige gemeinsame Interessen hat am Ende, das Wichtigste ist, dass man sich weiterentwickeln kann und nicht nur dem anderen, also in Beziehung mit dem anderen. Das heißt, du kannst dich weiterentwickeln, weil du vielleicht, wie gesagt, Diskussionen mit dem anderen hast.
Neue
oder weil
Erkenntnisse
du halt
hast. Ja.
Dich darüber aufregst, warum diese Person, die du eigentlich liebst und die eigentlich deiner Meinung vielleicht sein sollte, anderer Meinung ist. Und dann fängst du aber auch an, dir darüber Gedanken zu machen, okay, ich versetze mich mal in die andere Person. Weil wie wir vorhin meinten, wenn du gleich bist und wenn du keine Streitpunkte hast und keine Aneckpunkte, dann entwickelst du dich ja nicht weiter und stagnierst.
Eine gute Beziehung ist geben und nehmen. Und eine gute Beziehung heißt, dass beide freier und letzten Endes reicher und vielseitiger werden. Miteinander, aber auch jeder für sich. In einer guten Mischung und in einem guten Verhältnis. Auch Autorität in einer Beziehung ist schlecht. Und eine Hierarchie in einer Beziehung ist schlecht. Beziehung basiert auf Gleichberechtigung. Verlustangst ist das Schlimmste. Ja. Ich persönlich hatte mein Leben lang Angst vor Trennung und vor Verlust. Wahrscheinlich, weil ich jetzt zweijähriges Kind oder so mal mit Keuchhusten alleine in eine Klinik im Schwarzwald gegangen bin und das Gefühl hatte, ich bin verlassen worden. Und das habe ich bis heute, habe ich 50 Jahre lang mit mir rumgetragen, diese Angst, verlassen zu werden, die mich auch immer getrieben hat, die natürlich einen auch zu einem sehr verwundbaren und schwierigen Partner machen kann. Aber wir haben alle unser Schicksal zu tragen und das habe ich auch jetzt geschafft. Ich kapiere nämlich, dass ich keine Angst vorm Verlassen mehr zu haben brauche, weil ich mir auch selbst genug sein kann. Ich bin jetzt gerne allein, ich komme gut zurecht, auch ohne Partner. Ich bin froh, wenn ich mit ihm zusammen bin und ich bin auch froh, wenn ich mal alleine bin. Mhm. Aber jeder Lernprozess für jeden ist anders. Und bist du mal verlassen?
Ja, kommen wir zu der Frage, wie kann man über eine gescheiterte oder beendete Beziehung hinwegkommen, ja. Das ist, glaube ich, die Frage, die sich jeden Tag 7 Milliarden Menschen eventuell stellen. Und das ist auch, glaube ich, unmöglich, das klar zu beantworten. Aber ich glaube, das führt auf selbe zurück, wie das, was ich vorhin mit der Liebe meinte. Wenn du in dir selber dein Zuhause bist und dir auch sicher bist, dass du dich selber nie verlassen wirst, weil darum geht es im Endeffekt, du dich selber nicht verlassen wirst und du dich selber nicht verleugnen und kritisieren und fertig machen wirst, dann kommst du auch damit klar, wenn eine sehr, sehr wichtige Person in deinem Leben nicht mehr diese Person für dich sein kann, weil du ja auch dich daran gewöhnst. Wir Menschen sind ja Gewöhnungstiere und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt bei Trennungen, zu verstehen, ab welchem Moment ist es nicht mehr Liebe, sondern nur noch Gewöhnung.
Ja, das ist schon sehr altersklug, was du da sagst. Es gibt,
es gibt keine Regeln bei der
Liebe.
Doch,
es gibt so eine Oma-Regel, an die ich glaube. Das heißt, man braucht so lange, um sich von einer Trennung zu erholen, wie die Beziehung gedauert hat. Wenn du also 7 Jahre in der Beziehung warst, trauerst du 7 Jahre lang. Jedenfalls ist es mir persönlich...
Ich weiß nicht, ob das stimmt. Für mich stimmt das auf jeden Fall nicht.
Na, du bist ja auch noch jung.
Also, ja, aber meine längste Beziehung ging auch über 3 Jahre fast. Mhm.
Und du hast nicht 3 Jahre getrauert.
Jede meiner Beziehungen war intensiv. Ich bin ein passionate person.
Hat nichts mit der Intensität zu tun. Aber dass du eine passionate person bist, das glaube ich auch. Aber jeder geht anders um mit Verlust.
Okay.
Und Trennung ist aber scheiße. Trennung ist immer scheiße. Aber man muss es aushalten. Und manchmal ist es auch gut. Trennungen haben ja auch einen positiven Aspekt.
Oder vielleicht bedeutet es ja auch gar nicht, dass man keine neue Beziehung eingehen kann. Sollte man natürlich nicht, wenn man noch im Herz irgendwo gebrochen ist oder sich gebrochen fühlt. Aber vielleicht ist es auch einfach das, was Oma damit meint, ist einfach, dass man die Person, dass man das noch immer nicht ganz verarbeitet hat und die Person immer noch auftaucht, sei es in Träumen oder in, was weiß ich, Gedankensituationen.
Genau, das kann ja sehr lange dauern.
Hast du noch Fragen? Irgendwelche schönen Fragen?
Irgendwelche schönen Fragen? Ja, was sind...
Das Wort am Sonntag.
Was sind deine wichtigsten Dinge in Beziehungen?
Boah... Ich glaube, man nimmt viel mit, immer. Deswegen bin ich bin tatsächlich auch noch mit all meinen Ex-Partnern befreundet oder zumindest im guten Kontakt, weil ich finde es extrem wichtig, dass man die Zeit wertschätzt. Gut, mir hat jetzt auch niemand was Furchtbares angetan, ne? Ich glaube, ich wäre jetzt natürlich nicht mehr mit jemandem befreundet, der, was weiß ich, mich geschlagen hat oder so. Aber solange die Beziehung einigermaßen friedlich verlief und ja, die Trennung auch okay war, finde ich, kann man schon auch noch die Zeit wertschätzen. Ich weiß nicht, ich habe halt immer irgendwie jedes Mal, wenn ich aus einer Beziehung gegangen bin, gelernt, vor allem, was ich nicht wollte. Ich glaube, man lernt am Ende einer Beziehung vor allem das, was man nicht will. Weil was man will, kann man ja gar nicht wissen, bis man es erfährt, glaube ich zumindest. Zumindest ich nicht. Und deswegen habe ich immer gelernt, was ich nicht möchte und was ich auch in der nächsten Beziehung vielleicht anders machen würde. Vor allem über mich selbst. Also das ist natürlich...
Ah, ein selbstbestimmtes Mädchen. Super, super. Aber Lernen ist immer gut. Und wir lernen nie aus. Unser Gehirn entwickelt sich bis zu unserem 90., 100., 120. Lebensjahr. Man lernt genauso viel, aber langsamer.
Aha.
Und
okay.
Für mich das Wichtigste in Beziehungen sind die 3 Pfeiler, nämlich Grundvertrauen, Fürsorge und Sympathie. Und alles andere.
Ja, da muss man natürlich auch unterscheiden zwischen Beziehung, Liebesbeziehung und einfach einer schönen freundschaftlichen
Beziehung. Ja, das ist aber gar nicht so weit voneinander entfernt. Also.
Ja, das stimmt, da hast du recht, das wäre toll.
Manchmal sind freundschaftliche Gefühle auch dauerhafter als Liebesgefühle. Ich meine, ein Freund ist oder eine Freundin ist jemand, für den man durchs Feuer geht.
Sind das die 3 wichtigsten Sachen für dich in einer Beziehung?
Ja, also Vertrauen, Fürsorge und Sympathie.
Was hast du gerade gesagt? Vertrauen, Zuneigung und?
Sympathie, ja. Und für dich?
Fürsorge.
Schreibst du es dir auf?
Ja. Also ich glaube, für mich sind es auf jeden Fall auch Vertrauen. Also das steht für mich immer an allererster Stelle. Leider zu oft auch selber nicht genug vertraut oder mir wurde nicht genug Vertrauen geschenkt, obwohl ich es echt... Ich glaube, Vertrauen muss ja auch gegeben werden, bevor es...
Genau.
Wie sagt man?
Bevor es erworben ist.
Ja. Und das stimmt für mich auf jeden Fall. Und wenn jemand dir schon von Anfang an einer Beziehung nicht vertraut, dann hat es sehr, sehr viel weniger mit dir zu tun oder mit deinen Aktionen, als mit seiner eigenen Unsicherheit und Erfahrungen aus der Kindheit, aus vorigen Beziehungen. Und das hat mich immer sehr verletzt. Wenn mir kein Vertrauen geschenkt wurde, muss ich sagen, das ist für mich, gerade wenn ich eigentlich alles dafür getan habe, um das Gegenteil zu beweisen. Das zweite ist Ehrlichkeit. Ich weiß, das sagt man immer so dahin und ich finde jetzt auch nicht, dass man sich jeden Tag hundertprozentig alles erzählen muss, was irgendwie an dem Tag passiert ist. Das ist auch nicht Ehrlichkeit, das ist Überkommunikation. Aber Ehrlichkeit auf einer Ebene, dass man vor allem erstmal ehrlich zu sich selbst ist, wenn sich irgendwas in der Beziehung verändert, wenn man merkt, es sind irgendwelche Strukturen anders, dann muss man kommunizieren. Also ich glaube, ich würde Ehrlichkeit eigentlich mit Kommunikation so gleichsetzen.
Ja, oder mit Vertrauen. Wenn man sich vertraut, braucht man nicht zu lügen.
Okay.
Das heißt nicht, dass man keine Geheimnisse haben kann. Aber Vertrauen ist eigentlich...
Ja, und gut, Kommunikation wäre dann das Zweite dann wahrscheinlich, ja.
Das sind beides die gleichen
Seiten. Ja, aber ich finde, man kann auch anders kommunizieren.
Ja, aber trotzdem...
Man muss nicht immer reden, um zu kommunizieren.
Das sind die beiden Seiten.
Oder Sex haben. Nein. Man kann auch einfach gemeinsam zum Beispiel, was weiß ich, meditieren. Und das ist schon eine Art von Kommunikation. Man kann auch gemeinsam den Sonnenuntergang sich angucken, Händchen halten. Und das ist auch eine Art von Kommunikation. Also ich glaube, es gibt da viele Arten der Kommunikation. Und das Letzte ist für mich, glaube ich, Humor.
Oh ja.
Das Dritte.
Ja.
Ich finde das so wichtig.
Ja.
Und ich meine nicht, dass man den ganzen Tag miteinander...
Aber ich könnte nicht in jemanden verliebt sein, der keinen Humor hat. Höchstens in einen Filmstar oder sowas. Aber das... jemanden, den man nicht kennt. Aber
vor allem über sich selbst lachen können, das ist wichtig.
Ja.
Das ist wichtig. Ja.
Das ist sehr richtig.
Okay, habe ich jetzt noch hier Fragen. Ja, Thema Soulmates beziehungsweise große Liebe des Lebens. Wie siehst du das?
Ach Gott, das sind zwei verschiedene Dinge.
Ich weiß, aber sie wurden zusammengestellt als Frage.
Ja, also die großen Lieben meines Lebens waren Michael Corleone.
Aber du bist ja jetzt schon...
ja. Ich bin gespielt von Al Pacino und meine erste große Liebe war Peter O'Toole in Lawrence of Arabia.
Pflanzen.
Pflanzen liebe ich auch, ja. Aber große Lieben, ja, das kann man erst sagen, wenn man tot ist in der Erinnerung. Mhm. Aber die großen Gefühle hatte ich eben für diese beiden Schauspieler und natürlich auch für andere tolle Filme und für Literatur.
Ja, das sehe ich auch so. Ja. Mhm. Ja, ja.
Und wie ist es bei dir? Na komm schon.
Als das Leben zu leben. Naja, es gibt furchtbare Alternativen, aber die wollen wir jetzt nicht denken. Ich sehe das 1:1, 100%, wie du das gerade gesagt hast. Nur ich glaube, hier ist die Frage ein bisschen spezifischer, schon auf einer ein bisschen erdischeren Ebene.
Ja. Die Frage, Soulmates ist nun was ganz anderes. Soulmates kann auch die große Liebe sein, aber die Soulmates bedeutet eigentlich, dass man mit jemandem wirklich immer auf derselben Wellenlänge ist, dass man im Geiste immer Hand in Hand
durchs Leben geht. Ja, ich weiß, ich kann das mit 23, glaube ich, gar nicht ernsthaft beantworten, aber von dem, was ich mir wünsche, ich darf mir ja Dinge wünschen für mein Leben. Ich glaube nicht, dass ich die eine Liebe meines Lebens haben werde in der Hinsicht, wie es klassisch vielleicht von Oma oder Mama noch prognostiziert wurde, weil, wie du eben schon gesagt hast, jede Liebe ist anders und ich liebe auch Freunde extrem doll und ich habe auch schon Freunde gefunden jetzt in meinem Leben, wo ich sagen würde, das ist eine der großen Lieben meines Lebens. Das sind Soulmates, glaube ich halt auch, weil wenn du weißt, das ist eine Person, mit der musst du weder schlafen, noch zusammen wohnen, noch einen Hund teilen, noch Kinder, noch den Hund rausführen, noch zusammen einkaufen gehen Und du weißt einfach irgendwo, es wird trotzdem immer eine Liebe oder beziehungsweise einen Platz in meinem Herzen für diese Person geben. Ich glaube, da kann's, genau, und das kann natürlich sowohl bei einer Liebesbeziehung als auch bei einer Freundschaftsbeziehung, als auch, ja, bei der Liebesbeziehung zu meinem Hund geschehen. Also ich glaube, da gibt's eigentlich kein Halt und kein Vorn und Hinten und kein Unten und Oben. Es ist alles zirkulär und die Liebe wandert halt dahin, wo sie gerade, glaube ich, auch vielleicht von uns am meisten benötigt wird oder projiziert wird. Das wäre zumindest für mich schön.
Das ist
vielleicht leben wir irgendwann doch wieder alle wie die Hippies in der Kommune und jeder liebt jeden und alle realisieren, dass das eine schöne Art und Weise ist zu leben. Ich rufe hier nochmal offiziell dafür auf, in meiner Sekte beizutreten. Elena Souls.
Das ist eine musikalische Sekte. Die Harmonien verstehen einander. Ganz egal, auf welchem Instrument sie gespielt werden.
Nee. Okay, dann muss ich ein Stück ausholen. Ich habe noch nie jemanden über Online-Dating getroffen, ja, noch nie, obwohl ich ja extrem doll in dieser Facebook-Generation drin bin. Ich habe jeden meiner Partner, ob jetzt ernstere Beziehungen oder nicht ernstere, immer persönlich getroffen und dann auch öfters persönlich getroffen, bis irgendwas passiert ist, also auch nicht online gechattet ewig und pipapo. Meine erste Beziehung, muss man aber echt einmal sagen, mit 15, als ich nach Deutschland kam, den hatte ich noch nie gesehen, also physically. Ich kannte den irgendwie über Ecken, keine Ahnung, Hörensagen, aber ich hatte ihn noch nie gesehen. Und dann haben wir angefangen, auf Facebook zu schreiben und haben uns dann auf ein Date verabredet. Und mir ist damals, alles in mir hat sich so zusammengezogen, weil ich finde, es tut mir so leid und es ist gar keine Wertung, aber das Prinzip von Dates ist furchtbar. Furchtbar! Wer will denn schon an einen Ort gehen mit einer fremden Person, ohne einen Schimmer zu haben, ob man auch nur ein gemeinsames Thema hat und dann eine Stunde, zwei Stunden in Awkwardness sitzen? So, ich hab immer noch ein Problem mit Dates. Wenn es Dates, ich gehe gerne auf Dates mit meinen Partnern. Klar, man geht immer mal wieder auf ein Samstag-Date oder wie auch immer. Aber bevor man sich gesehen hat, kann ich mit niemandem ein Date haben. Das finde ich furchtbar, die Vorstellung. Aber wir haben uns verabredet auf ein Date und ich habe es dann wegen diesem puren Hass-Dates gegenüber immer weiter verschoben und ich bin dem so aus dem Weg gegangen. Und dann habe ich ihn, also den besagten Herrn Alex, das erste Mal zufällig getroffen. Das war hier in Hamburg bei dem Edeka unten im Blankenese. Irgendwann im Sommer, mega angetrunken mit seinen Jungs, irgendwie am, was weiß ich, Bier holen für einen Park. Und dann haben wir uns da gesehen, haben uns natürlich erkannt und mir war es halt auch derbe unangenehm, weil ich dachte, oh Gott, ich habe ihm so oft abgesagt. Und an dem besagten Tag habe ich Ballett geschwänzt und diese Ballettschwänzung hat mich dann zu meiner ersten Beziehung geführt, weil dann haben wir uns gesehen in Persona, auch mit mehreren Leuten, ohne dass es komisch wurde und dann hatten wir unseren ersten Kuss und das war sehr schön. Und daraus wurden dann 2 Jahre sehr schöne Beziehungen. Und dementsprechend für mich ist Online-Dating, gibt es eigentlich so in meinem Leben nicht.
Ja, das kann ich nur bestätigen. Ich wüsste gar nicht, wie man das macht. Und
bin ich wirklich? Das ist komisch, obwohl ich meine, wir haben ja extreme Probleme, uns allein schon hier zu kommunizieren und das alles vorzubereiten, weil ich genauso wenig technisch affin bin wie du und online und sowas alles. Ja. Ne, ich mag Bücher, ich mag kein Kindle. Das ist mir alles zu schnell irgendwie. Was mit dir und Online-Dating?
Ja, keine Ahnung. Ich finde das die Idee grauenvoll. Also ich nicht mal als Vorlage würde ich sowas benutzen. Also Online-Dating ist für mich.
Hast du Tinder?
Ich möchte es auch. Was ist Tinder?
Aber wie findest du, aber jetzt so rein vom Prinzip her, kennst du das Tinder-Prinzip?
Nee, eben nicht.
Dieses Wischen links, rechts?
Aha, ja.
Nee,
kenn ich nicht.
Oh Gott, das muss ich mal zeigen. Also, genau, also es ist eine App.
Ja.
Weiß ich nicht, ich weiß es nicht. Also es gibt eine App, die heißt Tinder.
Ja.
Da werden dir Fotos gezeigt von Leuten in deinem Umkreis. Du kannst selber entscheiden, ob du Freunde suchst, Beziehungen sucht, Männer, Frauen, in welchem Alter, in welchem Umkreis. Und dann werden dir Fotos gezeigt und dann ist da entweder ein X oder ein Herzchen. Und du kannst dann entweder auf X oder auf Herzchen drücken und...
Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist ja wie die erste Folge von Black Mirror, wo sich alle Leute auch dauernd
Punkte
gegenseitig
geben.
Bewerten,
ja,
genau,
ja,
Punkte
es
geben.
Ist so ähnlich, ja, da doch.
Ja, Mensch, das finde ich schrecklich, das ist fürchterlich.
Und wenn man dann sozusagen, wenn zwei Leute sich herzen, dann kann man einen Chat anfangen.
Digital herzen, ja.
Es ist verrückt, oder, in was für einer Welt wir leben.
Ja, aber ich finde, was das betrifft, lebe ich noch in einer analogen Welt. Und ich habe auch das Gefühl, dass auch
natürlich.
Du die Leute treffen möchtest, riechen möchtest, spüren möchtest und nicht nur irgendwelche Pixels anstarren.
Das sehe ich auch so.
Ja.
Oh Mann, ich muss so doll pipi. Ich habe so viel Tee getrunken. Sorry. Ja, wenn man muss, dann muss man. Und ich glaube, die Themen werden jetzt auch zu doll. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt wieder. Und wir hören uns auf jeden Fall in 2 Wochen wieder. Tschüss.
Ciao.
Du bekommst nicht genug? Dann abonniere Zunge im Ohr auf all deinen Podcast-Plattformen. Bis dahin, lasst euch kitzeln.